SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Man zählt ihn zusammen etwa mit Fritz Busch, Rudolf Kempe, Josef Keilbert oder Wolfgang Sawallisch zu den Dirigenten, die von der gediegenen deutschen Kapellmeistertradition getragen wurden, aber doch weltweit Beachtung fanden. Redliche Handwerker, also im allerbesten Sinne. Als letzten der großen deutschen Dirigenten alter Tradition bezeichnet man ihn, aber man spottet auch in Stereotypen über den weihrauchgesättigten Katholizismus und die Brucknerschen Hochämter des tiefreligiösen Musikers. Die Rede ist vom Dirigenten Eugen Jochum, der hier selbst zu Wort kommt und in der Probe sowie natürlich in Aufführungen zu hören sein wird. Außerdem habe ich mich mit seiner Tochter, der Pianistin Veronika Jochum von Moltke, unterhalten, die eine Professur am New England Conservatory in Boston hat. Am Mikrofon begrüßt sie Herbert Hafner. Das war der erste Satz von Franz Schuberts 5. Sinfonie, dirigiert von Eugen Jochum mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Jochum entstammt einer recht bodenständigen, im katholischen Glauben verwurzelten, hochmusikalischen Familie. Im schwäbisch-bayerischen 2000-Seelenort Babenhausen im Unterallgäu kommt er am Allerheiligen Tag 1902 zur Welt. Den ganzen Ort überragt das Renaissanceschloss der Fürsten Fugger und 8 Jahre vor Eugens Geburt war dort eine Lehrerstelle frei geworden. Der Fürst suchte jemand, der auch als erste musikalische Autorität am Ort für Kirchenchor, Bürgerkapelle, Orchester und Theaterverein sowie den Männergesangverein zur Verfügung steht. Und so wird der 26-jährige Ludwig Jochum, der Vater des Dirigenten, zum dortigen Musikpapst, der auch noch eine Singschule einrichtet, mit der er sich den Nachwuchs heranzieht. 1896 heiratet er und es werden 4 Kinder geboren. Der älteste Sprössling ist Otto, ein später weithin angesehener Komponist, Chorleiter und Musikpädagoge. 2 Jahre danach erblickt Tochter Mathilde die Welt, wieder 2 Jahre später Eugen und als Nachzügler 1909 Georg Ludwig, auch der wird Dirigent. Eugen Jochum erinnert sich:
Wir waren Lausbuben. Es gab riesige Schneeschlachten zwischen dem oberen und unteren Markt. Wir kletterten auf die Bäume, wir schwammen, versuchten zu fischen. Wir machten Bergtouren südlich unserer Heimat im Allgäu. Wir waren richtige Buben. Aber das Wesentliche war natürlich die Musik.
Die Familie wohnt im Schulhaus und der kleine Eugen wirkt schon bald in den meisten musikalischen Ensembles des Vaters mit. Schon mit 4 Jahren rührt er die kleine Trommel, etwas später die große, und fängt gleichzeitig an, Klavier zu spielen.
Der Vater trat beim Klavierspiel erst in Erscheinung, als ich zur Schule kam und als ich, was mir ein großer Kummer war, die Noten lernen musste. Bei der Gelegenheit stellte sich heraus, dass ich das absolute Gehör hatte. Vorher hatte ich alles, was das kleine Orchester zu spielen hatte, auswendig gespielt, richtig 4-stimmig. Ich hatte sehr viel frei fantasiert und nun musste ich auf einmal anfangen, mit 2 Händen das Gleiche zu spielen in Oktaven und das war langweilig.
Schon mit 6 Jahren ist Eugen Jochum an der Orgel zu sehen, wo er zum Amüsement der anderen stehend die Pedale bedient. Er hat noch so kurze Beine. Doch immerhin kann er mit 8 schon als Organist in verschiedenen Kirchen der umliegenden Gemeinden herumgereicht werden, darunter auch in der Klosterkirche des 25 Kilometer entfernten Otto Beuren, wo er dann noch als weltbekannter Dirigent arbeiten wird. Sein Leben lang aber schafft Eugen Jochum den Spagat zwischen ernster Religiosität und höchster Lebensfreude.
Eine Palestrinermesse am Morgen und nachmittags oder abends die lustige Witwe, das war faktisch meine früheste musikalische Kost. Ebenso selbstverständlich war es, dass ich transponieren musste, dass ich fehlende Orchesterstimmen auf der Orgel ersetzen musste und dass ich überall, wo irgendetwas faul war, musikalisch einspringen und reparieren helfen musste.
Und wie ist es nun mit dem weihrauchgesättigten Katholizismus? Jochums Interessen sind vielfältig. Neben Theologie und Philosophie spielen da Architektur, Geschichte und Dichtung eine große Rolle, Wandern und Segeln. Jochum ist keineswegs der religiös frömmelnde Schöngeist, als der er zuweilen dargestellt wird. Tochter Veronika sieht das so.
Ich glaube, dass der Katholizismus ein ganz natürlicher Teil des Aufwachsens dieser Generation war und auch vor allen Dingen dieser Jochum-Familie war. Er war fromm, er hat geglaubt, ganz kreatürlich.
Und wenn er zu Hause am Klavier fantasiert, dann ist da auch einmal, wer hat denn den Käse zum Bahnhof gerollt, dabei. Zu einer Geburtstagsfeier spielt er auf der Orgel des Münchner Herkulessaals nicht etwa Bach oder Buxtehude, sondern Cole Porters »I Love Paris«. Das war Eugen Jochum mit einem Cole Porter Arrangement. Nach der 4. Volksschulklasse zu Beginn des Ersten Weltkriegs schickt man Eugen zum Studieren. Das heißt im dörflichen Bayern als Internatsschüler ans benediktinisch geleitete St. Stephan Elite Gymnasium ins gut 60 Kilometer entfernte Augsburg. Er hat dort einen Freiplatz. Der Abschied von seinem Dorf fällt ihm schwer, von seiner Orgel, in eine ganz andere Welt, als er sie bisher gewöhnt ist. Tochter Veronika erzählt,
und da hatte er furchtbar Heimweh. Da wollte er weglaufen. Nach Hause wegzulaufen war ja nicht so ganz einfach von Augsburg. Und da hat ihn ein Benediktinerpater, der Pater Raphael, den habe ich noch erlebt, der hat ihn erwischt beim Weglaufen. Und hat gesagt, ja Büble, du kannst nicht einfach weglaufen. Und dann ist da etwas passiert. Der hat angefangen, mit ihm Violinsonaten zu spielen. Und da hat mein Vater dann eben mit Begeisterung andere Musik entdeckt. Und dann haben sie Mozart- und Beethoven-Sonaten gespielt. Und das hat dem Heimweh geholfen.
Das war wiederum eine neue Welt für mich. Das konzertante Element, das Gegeneinanderspielen von Klavier und Geige, das Humanum in Beethoven. Die großen Gefühle der Mittelsätze und die dramatische Lebendigkeit der Ecksätze faszinierten mich ungeheuer. Ich hatte durch dieses erste Kammermusikspielen eine neue Heimat gefunden.
Oh.
Zum ersten Mal lernt Eugen Jochum jetzt Werke von Bach kennen, der in seinem kleinen süddeutsch-katholischen Marktort keine Rolle spielt. Sie hörten eben unter seiner Leitung des Sanctus aus Bachs H-Moll-Messe. Besonders hat es ihm später auch die Matthäus-Passion angetan, die er in aller romantischen Aufführungstradition darbietet, mit 8 Flöten, 8 Oboen, großem Streicherapparat und 300 Chorsängern etwa. In Augsburg ist eine Jahrgangsstufe über ihm übrigens ein Werner Josef Meyer, der sich später als Komponist Werner Eck nennen wird. Die Familien der beiden Schüler denken über ihre kommende berufliche Entwicklung nach. Herr Meyer empfiehlt seinem Sohn den mittleren Postdienst und Vater Jochum denkt, dass Eugen Priester oder Kirchenmusiker werden könnte. Als der mit 16 aber infolge der mangelhaften Kriegsernährung länger krank ist und sich zu Hause an den ländlichen Fetttöpfen auskurieren muss, ergibt sich eine geradezu schicksalhafte Wendung.
Und da hat ihm ein anderer Freund, der evangelischer Theologe war, Adolf Küberle, hat ihm den Klavierauszug vom Tristan geschenkt. Und da hat er den Tristan, das hat er auch erzählt, vom Bett aus am Klavier auswendig gelernt. Und dann hat er seinem Vater erklärt, also erstens werde ich nicht Priester, zweitens muss ich solche Musik dirigieren. Damit fing eigentlich der große Eugen Jochum an.
Das Vorspiel zum ersten Akt von Richard Wagners Tristan und Isolde mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Eugen Jochum. Jochum kann in der Obersekunda die Münchner Festspiele besuchen, wo ihn Wagners Parsival in seiner orgelmäßigen Instrumentation fasziniert und eben auch der Tristan, damals geleitet von Bruno Walter. Der Vater sieht sich allerdings in der damaligen Inflationszeit nach Internatsbesuch und Abitur nicht in der Lage, Eugen ein Musikstudium zu bezahlen. Doch da schreibt, es klingt wie in der Schmierenkomödie, ein 30 Jahre lang in Amerika als Farmer verschollener Onkel der Mutter, ob er nicht in dieser Nachkriegszeit vielleicht jemand finanziell unter die Arme greifen könnte. Eugen schreibt ihm einen Brief und der Onkel ist bereit, die finanzielle Unterstützung für ein Studium an der Münchner Akademie der Tonkunst zu übernehmen. Natürlich wird der schon nach seinem ersten Gewandhauskonzert seine Schulden zurückbezahlen. Doch zunächst sieht es nicht nach einer großen Kapellmeisterkarriere aus. Einer seiner Lehrer sagt ihm, Jochum, bleiben Sie hinter Ihrer Orgel und schreiben Sie schöne Stücke. Ein Dirigent werden Sie nie. Ein halbes Jahr später steht Eugen erstmals mit Haydns Paukenwirbelsinfonie vor dem Studentenorchester und erregt dabei das Interesse von Sigmund von Hausegger. Bei dem studierte damals zwar gar nicht in der Akademie, Hausegger ist aber ihr Präsident und Chefdirigent des Tonkünstlerorchesters, der späteren Münchner Philharmoniker. Und er nimmt Eugen jetzt in seine Meisterklasse auf, wird ihn fortan fördern.
Thank you.
Der Beginn von Joseph Haydns Sinfonie Nummer 103 mit dem Paukenwirbel war das. Es spielte das London Philharmonic Orchestra unter Eugen Jochum. Hausecker gilt als Anton Bruckner Apostel, und so lernt Eugen auch die Werke dieses oberösterreichischen katholischen Lehrersohns kennen, dem er sich nahe fühlt, er ist ja auch einer. Doch dazu später. Da stirbt 1924 im Alter von nur 56 Jahren der Vater. Und Eugen wird zu dieser Zeit Volontär am Münchner Nationaltheater. Aber das folgende Jahr wird für ihn von weit größerer Bedeutung, nicht nur wegen des Endes seines Studiums an der Akademie der Tonkunst. Den Gründonnerstag dieses Jahres verbringt er auf der unterfränkischen Burg Rodenfels im Spessart. Sie ist nach dem Ersten Weltkrieg ein christliches Bildungshaus des katholischen Jugendbundes. Dort lernt er den Theologen und Religionsphilosophen Romano Guardini kennen, mit dem Jochum bald eine enge, lebenslange Freundschaft verbinden wird. Guardini wird weit über konfessionelle und politische Grenzen hinweg geschätzt. Durch ihn ist mein Weltbild und damit meine Lebensführung schlechthin eingehend geprägt, sagt Jochum. Auch Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., behauptet von Guardinis Werk beeinflusst zu sein. Aber noch eine zweite Begegnung hat er in Rodenfels. Er lernt dort die junge Maria Monz kennen, die aus Kreisen der aktiven katholischen Jugendbewegung stammt. Sie fordert diesen jungen Bayern auf, ihr beim Holzspalten zu helfen.
Die Frau war natürlich von der anderen Seite vom Main. Ich habe immer gesagt, für beide hörte die Welt am Main auf. Für meinen Vater nach Norden, für meine Mutter nach Süden. Jedenfalls Alvis Johannes Lippel erzählte der Maria Monz, wie sie hieß, du, da ist einer in München, der ist jünger, aber mindestens genauso begabt wie der Furtwängler. Und da hat die meine Mutter gesagt, was kann aus München schon Gutes kommen? Meine Mutter arbeitete für Guardini, war seine Sekretärin und war sehr liberal, linker wahrscheinlich, als die Bayern waren. Wissen Sie, meine Mutter war ein, ja, dadurch sie schrieb, sie las, mein Vater las ja auch sehr viel, sie lasen zusammen. Dann hat der Guardini gesagt, das kann ganz wunderbar werden, es kann aber auch ganz schief gehen, weil die waren wahnsinnig verschieden. Und diese beiden Eltern waren ja beide erstaunliche Menschen.
Die Folge ist, Maria wird fast 60 Jahre lang Eugen als Frau Jochum durchs Leben begleiten.
Ich sehe meine Begabung als ein reines Geschenk von oben an. Sie darf nie Selbstzweck und durch egozentrische Eitelkeit verfälscht werden. Ich habe nur zu dienen und möglichst vollkommenes Medium zu sein für die Gedanken der großen Meister, die ihrerseits wiederum Gedanken des höchsten Wesens aussprechen, soweit sie die Schönheit in der Schöpfung betreffen. Denn die Schönheit ist der Glanz des Wahren.
So Eugen Jochum. Dabei hat er, wie er sagt, drei Vorbilder. Richard Strauss, den er als Mozart-Interpreten im Münchner Nationaltheater erlebt hat, Hans Knappertsbusch, wegen seiner Technik und seinen packenden Steigerungen, sowie und vor allem Wilhelm Furtwängler.
Ich bewunderte selbstverständlich seine Art, Tempi zu führen. Ich bewunderte seine einzigartigen Übergänge, seinen Klangsinn. Was mir zum ersten Mal bei ihm klar wurde, ist, dass es die Möglichkeit für den Interpreten gab, geradezu ein Medium für die Musik zu werden. Ich meine so, das zu interpretierende Kunstwerk muss gleichsam wie ein unterirdischer Strom durch den Organismus des Interpreten fließen, sodass er scheinbar fast nichts dazu tut, sondern es einfach in und durch sich ablaufen lässt.
Er ist dem Furtwängler damals wirklich nachgereist. Und hat ihn auch besucht. Das war auch eine komische Geschichte. Und der Furtwängler hat ihn auf Ski gestellt. Und der Furtwängler sauste den Berg runter. Und der Jochum sauste nicht, weil es dann ging zu schnell. Und entweder rannte man an einen Baum oder setzt. Das hat er gesagt, setzte sich hin, damit es ein bisschen bremst. Und als er dann wieder unten ankam, hat er das wohl dem Furtwängler erzählt. Und da ist er blass geworden. Was haben Sie? Erste Mal? Konnte sich Furtwängler auch nicht vorstellen.
Jochum wird ihm bis zu dessen Lebensende verbunden bleiben. Er ist es, der 1954 bei Furtwängler's Trauerfeier mit den Berliner Philharmonikern musiziert. Wenige Tage später führt er in München dessen zweite Sinfonie auf. Der Beginn von Wilhelm Furtwänglers zweiter Sinfonie. Im Dezember 1954 mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Eugen Jochum. Um ihn geht es in der heutigen Folge von SWR 2 zur Person. Jochum dirigiert im Mai 1926 in München beim Tonkünstlerorchester sein erstes öffentliches Konzert und nach diesem sehr erfolgreichen Debüt mit Bruckners siebter Sinfonie beginnt für ihn das, was man gemeinhin die Ochsentour nennt. Ein neunmonatiges Intermezzo als Korrepetitor am Stadttheater Mönchengladbach. Dann ist er Zweiter, ein Jahr später Erster Kapellmeister und Leiter des Chorvereins in Kiel. Dann Leiter der Lübecker Sinfoniekonzerte. 1929 bringt ihn Furtwängler als ersten Kapellmeister ans Nationaltheater Mannheim und schon mit 28 Jahren wird Jochum Generalmusikdirektor in Duisburg, damals der jüngste in Deutschland. Von dort empfiehlt Paul Hindemith den kaum 30-Jährigen nach Berlin, wo Hans Flesch, Hindemiths Schwager, Intendant der Funkstunde Berlin ist. Jochum wird ab 1932 bei ihrem Rundfunkorchester erste Erfahrungen mit dem noch jungen Massenmedium sammeln und absolviert dazu gemäß einem Vertrag 20 Rundfunkkonzerte mit den Berliner Philharmonikern. Zusätzlich arbeitete er in Berlin als Gast an der Städtischen, der heutigen Deutschen Oper. 1933 dirigiert er dort seine erste Premiere mit dem Barbier von Bagdad von Peter Cornelius und im gleichen Jahr Tannhäuser.
Aber dann kamen sehr rasch die Nazis. Und so trachtete ich mich von dem heißen politischen Boden Berlins abzusetzen und ging am 1. Januar 1934 nach Hamburg als Generalmusikdirektor für Oper und Konzert.
Sie hörten den dritten Satz aus Johannes Brahms' dritter Sinfonie, gespielt vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Eugen Jochum. Im liberalen und weltoffenen Hamburg wird er Nachfolger von Karl Muck bzw. Karl Böhm, der nach Dresden geht, nachdem dort Fritz Busch von den Nazis verjagt worden war. In der Hansestadt hatten vor Jochum Hans von Bülow, Arthur Nikisch und nicht zuletzt Gustav Mahler dirigiert. Die neuen nationalsozialistischen Machthaber fusionieren das Philharmonische Orchester und das des Stadttheaters zu einem einzigen Klangkörper, der den Namen Philharmonisches Staatsorchester erhält und gleichermaßen für die Oper wie für die philharmonischen Konzerte zuständig ist. Hierbei leistet Jochum wesentliche Aufbauarbeit bei der Verschmelzung zweier Ensembles mit ganz heterogener künstlerischer Vergangenheit. Natürlich kann der bekennende Katholik Eugen Jochum mit dem Führerkult nichts anfangen. Er wird nie der Nazi-Partei beitreten, hingegen immer wieder bei Fronleichnamsprozessionen zu sehen sein. Und dieser katholische Milieuhintergrund wird von der Partei zumindest toleriert.
Mein Vater hat oft gesagt, dass er nur in Hamburg überleben konnte, so wie er überlebt hat. In Hamburg gab es einen Statthalter, da wurde ihm angeboten eine niedere Parteinummer. Da hat mein Vater gesagt, also vielen Dank, aber ich bin praktizierender Katholik, ich bin in keinen Clubs, ich trete auch keiner Partei bei, ich kann das nicht annehmen. Und da muss der geantwortet haben, Herr Jochum, Christus ist ein großer Mann, ganz wie unser Führer. Und dann scheint dieses Gespräch tief in die Nacht oder durch die Nacht gegangen zu sein. Und dann muss der gesagt haben, also Herr Jochum, in unserer Stadt werden Sie wegen Ihrer Weltanschauung nie Probleme haben. Und es ist ja wohl so gewesen, dass Hitler nicht so gerne Hamburg mochte und Hamburg auch nicht so gerne Hitler mochte.
Doch es gelingt Jochum keineswegs, sich in Hamburg für die Zeit bis 1945 einfach in ein christliches oder musikalisches Eigenreich abzukapseln. Zum Beispiel gibt es dort im August 1934 für Hitler einen Empfang im Hamburger Rathaus.
Der Führer kommt, langsam schreitet er jetzt in den Kaisersaal. Der Führer spricht nun.
Nehmen Sie meinen tiefgefüllten Dank entgegen für diesen Empfang in der alten, freien und Hansestadt Hamburg. Übermitteln Sie bitte diesen Dank aber dem ganzen Volk, der ganzen Stadt. Ich kenne Hamburg seit vielen Jahren.
Der Empfang, den das Philharmonische Staatsorchester unter Eugen Jochums Leitung begleitet, schließt ab mit »Volk ans Gewehr«, ein Lied gewidmet Josef Goebbels, der auch anwesend ist. Für Hitler, für Freiheit, für Arbeit und Brot, Deutschland erwache, Juden den Tod, Volk ans Gewehr, wäre der Text der dritten Strophe. Jochum hält sich an die Orchesterfassung. Er dirigiert auch bei Jahreskundgebungen der Reichsmusikkammer, lässt sich für KdF-Konzerte vereinnahmen oder reist auf Auslandstourneen in die von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete. 1941 unternimmt er eine Tournee mit den Berliner Philharmonikern und konzertiert in Brüssel und Paris. Als Holland 1940 von den Deutschen besetzt wird, dirigiert Jochum auch immer wieder beim Amsterdamer Konzertgebouworchester. Reichskommissar für die Niederlande ist damals der später als Kriegsverbrecher hingerichtete Arthur Seyss-Inquart.
Seyss-Inquart war sogar katholisch gewesen. Ich weiß, dass der Vater, dass die Eltern mit dem Seyss-Inquart-Auto zur Messe fuhren. Und mein Vater das dann auch gerne lange warten ließ.
Der Vorteil dieses Kontaktes ist, dass Jochum sich beim Reichskommissar, etwa für den befreundeten, in Schlesien geborenen Bassbariton Hermann Schei einsetzen kann und ihn damit vor Deportation und KZ rettet. In Hamburg wird Jochum über 15 Jahre lang bleiben. 100 Mal wird er in manchen Jahren dort am Pult erscheinen, wird zum Staatskapellmeister ernannt, 1938 mit der Brahms-Medaille geehrt. Besonders gerne kommt das Publikum zu seinen alljährlichen Aufführungen von Beethovens Neunter oder Bachs Matthäus-Passion in die Michaeliskirche. Und einer seiner größten Erfolge als Generalmusikdirektor in Hamburg ist 1936 die deutsche Erstaufführung der Originalfassung von Modest Mussorgskis Boris Godunow.
Und die Wachslunden fingen schon zu rauchen an. Und man schleppte ein großes Pulverfass heran. Legt dem Zünder an der Spund und setzt den Fahrlein in Brand. Ein Rollte, dass das Fass den Niedergang entlang, wie das Knall und sprang. Ein wie flogen die Tataren los in die Höhe. Flogen auf und schrien ach und weh. Und ehe sich der Pulverfass verzogen hat, lagen 40.000 Leichen in der Stadt. Und noch drei dazu. Dies geschah nicht aus allen vielen Städten. Hey!
Kurt Böhme als Bettelmönch in Mussorgskis Boris Godunow, 1957 eingespielt von Eugen Jochum und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Jochums Programme in Hamburg sind relativ konservativ. Das Repertoire reicht im Wesentlichen von Bach über Mozart und Beethoven bis zu Bruckner, Wagner, Brahms oder Reger. Mit Avantgarde-Musik kann er wenig anfangen. Das widerspricht allen meinen Vorstellungen von Musik, sagt er.
Mein Vater glaubte an die Tonalität. Er hat auch, glaube ich, nie Schönberg aufgeführt. Da habe ich geschimpft. Ich habe gesagt, du könntest wenigstens Pelias und Melisande oder irgend sowas. Die Grundgesetze der Tonalität, die physikalischen Grundgesetze der Tonalität, die waren für ihn in die Welt eingebaut. Und die kann man eigentlich zwar erweitern, er hat ja sehr viel reger gemacht, auch reger gespielt und hellere Variationen und so weiter.
Doch das heißt nicht, dass er sich im Dritten Reich gar nicht für Neues einsetzt. Seine musikalischen Proteste sind damals aber eher leise. Gelegentlich setzt der Vertreter der gemäßigten Moderne auf seine Programme und Werke von Komponisten, die zwar meist nicht unter ein absolutes Verbot durch die Partei fallen, wie Béla Bartók oder Igor Strawinsky, wofür er einen Verweis in Kauf nimmt. Für die Aufführung der Matthis der Maler-Sinfonie des später als entartet verpönten Paul Hindemith lässt er sich eine Genehmigung erteilen. Furtwängler hatte sich ein halbes Jahr vorher dafür mächtig mit Goebbels bzw. Hitler angelegt. 1938 findet sich ein Werk des gemäß dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch als Halbjude geltenden und später boykottierten Günter Raphael in seinem Programm. 1940 führt Jochum ein Werk Heinz Schuberts auf, der durch seine innere Distanz zum Regime immer stärker in Bedrängnis gerät. Aber der ihn vertretende Konzertagent Vetter lässt wissen, Jochum ist eine Kanone, er ist der kommende Mann und wird Furtwängler sehr bald in den Schatten stellen. Doch das Publikum steht zu Furtwängler und die Politik findet dann das Wunder Karajan, um den bei der Partei wenig geliebten Furtwängler disziplinierend in Harnisch zu bringen. Im August 1944 setzt man Jochums Namen auf die von Hitler genehmigte Gottbegnadetenliste. Er gehört damit zur Minderheit der Künstler, die, auch im totalen Krieg, von Wehr- oder Arbeitsdienst freigestellt werden dürfen, allerdings zu kulturellen Veranstaltungen herangezogen werden können. Karl Orff zählt auch dazu, Clemens Krauss oder Karl Böhm. Andererseits droht Familienvater Jochum in Schwierigkeiten zu geraten. Tochter Veronika erinnert sich.
Ich wäre gerade in die höhere Schule gekommen und meine Mutter hatte ein Lyzeumsexamen gemacht, dass sie also bis zu einem gewissen Grad höhere Schule unterrichten durfte. Und als ich das erste Mal in Hamburg auf so einem Schulhof gerufen wurde, da gab es vor dem BDM gab's das Jungvolk. Und da gab es eine Führerin, das war Heike Remzma, Tochter von Remzma, die blond war und einiges älter wie ich und sehr schön Klavier spielte. Aber dann mussten wir da auf dem Schulhof stehen und die Fahne hochsingen. Und das habe ich nicht getan. Außerdem hatten die anderen Kinder alle so dieses Khaki-Westchen an. Und meine Mutter hatte mir einen dunkelblauen Spencer mitgebracht aus Paris. Als Kinder, man will ja dazugehören. Also, und meine Mutter hat gesagt, du, das ist das Schickste, das tragen die in Paris auch. Also ich stand da mit meinem dunkelblauen Ding Und dann wurde gesungen, die Fahne hoch. Und das tat ich nicht. Und dann erzählte ich das zu Hause bei meinen Eltern. Ich weiß ja, dass ihr Herrn Hitler nicht mögt. Die sprachen immer von Herr Hitler. Ich mag ihn auch nicht. Und wenn auf meinem Kalender ein Spruch von ihm ist, dann spucke ich drauf und schmeiße ihn ins Klo. Und das ging zusammen mit dieser Geschichte. Und da sagte Mami, die also Eugen, sie ist in Ordnung, aber die muss hier weg. Und meine Mutter konnte ihr Lyzeumsdings wieder ausgraben. Und so habe ich bis Kriegsende wunderschöne Sachen gelernt. Ich wurde wirklich privat unterrichtet zu Hause.
Doch das geht nicht ohne die Drohung eines SS-Angehörigen ab.
Der muss zu meinem Vater gesagt haben. Also das ist ja wohl klar, dass diese begabten Kinder, die sie ja nicht im Sinne des Führers erziehen, dass die weggenommen werden und anständig erzogen werden, so begabt, wie sie sind. Und mein Vater der war ja immer dann frech, hat gesagt, naja, Bäume wachsen nicht im Himmel, vorläufig ist der Krieg ja noch nicht mal halb gewonnen. Aber meine Mutter hat sich furchtbar aufgeregt und ist zu Pius XII. Gefahren und hat gesagt, Heiliger Vater, was sollen wir tun, wenn Sie uns die Kinder wegnehmen? Und da hat er gesagt, bringen Sie sie zu mir, der Vatikan ist voll von solchen Leuten. Es war ja relativ unwahrscheinlich, dass den Eltern was passieren würde, denn dazu war mein Vater zu berühmt, auch wenn er nicht eine niedere Parteinummer angenommen hatte. Aber sollten die Eltern verschwinden, sollte also Veronika mit ihren kleinen Geschwistern ins nächste Dorf gehen, zu unserem Pfarrer, wo sie Latein lernte, und sagte so, Eltern sind weg, dann jetzt bringen sie uns mal nach Rom. Also das war schon eine Drohung, naja, so wenn sie wollen, war es doch eine Ankündigung. Also so ganz geht das nicht weiter bei euch.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Eugen Jochum einer der wenigen deutschen Dirigenten, die relativ schnell auf ihrem Posten weiterarbeiten können. Neben seiner Religiosität ist sicher auch entscheidend, dass er nie Mitglied der NSDAP war. Und so fragt der frühere Münchner Oberbürgermeister, der zuletzt im KZ Dachau interniert und 1945 von der US-Armee wieder eingesetzt worden war, bei Eugen Jochum nach, ob er nicht das erste Nachkriegskonzert der Münchner Philharmoniker im Prinzregententheater übernehmen will. Und der will, mit einem Mendelssohn-Mozart-Tschaikowski-Programm. Auch liebäugelt er damit, die Leitung der Bayerischen Staatsoper zu übernehmen. Doch die Amerikaner entscheiden sich für Georg Scholti. Und so geht Jochum zurück nach Hamburg, wo er schon im Juli 1945 wieder, mit Genehmigung der Militärregierung, musizieren kann.
Wir hatten nichts zu beißen. Wir froren. Ich studierte meine Partituren im Winter im Bett liegend mit Pulswärmern. Und die Stimmung der kalten Instrumente bei den Proben war haarsträubend. Das Publikum stürmte den Konzertsaal und ich dirigierte am laufenden Band. Ich war ja fast allein.
Der vierte Satz aus Mozarts Sinfonie Nummer 33 war das, aus einem Konzert im kalten Februar 1948 mit den Berliner Philharmonikern. Bald wird es zu einer Verstimmung zwischen Jochum und dem Orchester kommen, weil er während der im Juni beginnenden 322 Tage dauernden Blockade der Stadt zweimal völlig unvermittelt Konzerte absagt. Dann allerdings verlässt Jochum 1949 aber auch Hamburg, wo Josef Keilbert sein Nachfolger wird. Er ist aus München vom Rundfunk angefragt worden, ein Orchester aufzubauen und freut sich mit knapp 50 Jahren über eine neue Herausforderung. Nach dem Krieg entsteht zunächst ein Netz von Besatzungssendern und damit durch die Militärregierung Radio München, ein Sender, der im Januar 1949 als Bayerischer Rundfunk endgültig Teil eines föderalistischen Rundfunksystems wird. Wie damals so oft sucht man ein Vorbild in den USA und findet Toscaninis NBC Symphony Orchestra. Ein solches Ensemble soll auch in Bayern entstehen. Also eines, das nicht nur im Studio produziert, sondern sich ebenso in Konzerten in den Wettbewerb mit anderen begibt. Doch dabei erfährt man erheblichen Widerstand. Schon die vorhandenen Orchester, die Münchner Philharmoniker und das Bayerische Staatsorchester, können in diesen Tagen nach der Währungsreform die Säle nicht füllen. Und man sieht in den sicheren Rundfunkarbeitsplätzen eine Bedrohung. Zum Beispiel wird sich Hans Knappertsbusch bis zu seinem Tod pikiert weigern, dieses, wie er sagt, Parvenu-Orchester zu dirigieren. Sie hören SWR 2 zur Person. Heute geht es um den Dirigenten Eugen Jochum, der eben den ersten Satz aus Karl Höllers symphonischer Fantasie über ein Thema von Frescobaldi dirigierte, mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. 1949 beruft ihn der damalige Intendant Rudolf von Scholz zu dessen Chef. Jochum ist zwar gerade als Rossbaut-Nachfolger aussichtsreichster Kandidat bei den Münchner Philharmonikern, hat aber Rundfunkerfahrung aus seiner Zeit bei der Berliner Funkstunde. So kommt es zu einem Vertrag. Er ist befugt, die Maßnahmen zu ergreifen, die er für den Ausbau und die Erziehung des Orchesters für erforderlich erachtet, heißt es dort. Die Verpflichtung von ständigen Dirigenten, Gastdirigenten und Musikern für dieses Orchester erfolgt ausschließlich durch Herrn Professor Jochum im Einvernehmen mit dem Intendanten, steht darin. Nach einigem Hin und Her einigt man sich auf mindestens 7 abendfüllende Sendungen, davon mindestens 2 Opern pro Saison. Hinzu kommen 12 öffentliche Konzerte. Dazu engagiert Jochum den Amsterdamer Jan Kozier als ersten Kapellmeister und weiterhin Rudolf Albert, der besonders gerne zeitgenössische Werke in den 6 Musica-Viva-Konzerten dirigiert, einer 1946 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten Reihe moderner Musik, die auch heute noch den Münchnern Unerhörtes und Ungehörtes bietet. Jochum greift hoch. Er findet sich nicht mit einem diffusen Musikerpool ab, der aus den früheren Rundfunkensembles besteht, sondern besetzt die ersten Pulte mit Mitgliedern zweier wichtiger Streichquartett-Ensembles, mit dem seit 1939 bestehenden Köckert-Quartett und 3 Mitgliedern des Freund-Quartetts. Und auch für die Bläserpositionen gewinnt er hervorragende Musiker. Doch damit vergrößert sich der vorhandene Klangkörper so sehr, dass er ihn aufteilt in ein Orchester, später Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für die große Sinfonik, sowie ein B-Orchester, genannt Münchner Rundfunkorchester für Unterhaltungsmusik und Oper. Gründungsdatum wird der 1. Juli 1949, der Tag, an dem Jochum zum Chefdirigenten berufen wird. Er will, sagt er bei seiner Amtseinführung, das Ensemble zu einem Spitzenorchester machen, das einmal überall in Deutschland und im Ausland, gerne zu Gast gebeten wird. Sofort steht der 85-jährige Richard Strauss, zum letzten Mal in seinem Leben, am Pult. Schon 1951 ist man auf Konzertreise nach Österreich, aber auch Italien. Vor Papst Pius XII. Führt Eugen Jochum in Castel Gandolfo mit dem Kammerorchester des Sinfonieorchesters Mozart auf. 1955 ist man bereits in Amsterdam, Paris und London. Eine Herzensangelegenheit ist Jochum das Mozartfest in Würzburg. Das ruft er mit dem Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks wieder ins Leben. Und der immer wieder zu hörende Vorwurf, Jochum habe ein doch sehr begrenztes konservatives Repertoire, lässt sich für München leicht entkräften. Er dirigiert Werke von Orlando di Lasso bis Franck Martin oder Bohuslav Martinu, Blacher und Tippett, Janacek und Hindemith sowie Uraufführungen von Eck, Pfitzner oder Karl Amadeus Hartmann. Seinen Freund Karl Orff will er bewegen, Kirchenmusik zu schreiben. Doch er muss sich mit dessen Triomphi begnügen. Als er die Carmina Burana aufführen will, fragt er bei Romano Guardini nach, ob man als guter Katholik solch drastische Texte vom Trinken, Völlerei, Glücksspiel und Wollust überhaupt zur Aufführung bringen dürfe.
Die Freundschaft mit Orff, das war natürlich was Herrliches. Also Orff ging ein und aus und die saßen am Klavier und wir fanden das natürlich herrlich. Und wir fanden Carmina Burana wunderbar und sangen Tag und Nacht O Fortuna Velut Luna.
O Fortuna aus Karl Orffs Carmina Burana, noch heute ein Meilenstein von Jochums Diskografie. Richard Strauss bleibt bei Weitem nicht der einzige Gast in Jochums Tagen. Clemens Krauss und Dimitri Mitropoulos, Otto Klemperer und Hermann Scherchen sowie Hindemith und Strawinsky stehen in diesen Jahren ebenfalls am Pult. Ebenso Leopold Stokowski, der sich besonders für Jochums Lederhose interessiert. 1949 hatte Jochums Bruder Otto mit Händels Messias die Reihe der Basilika-Konzerte des Benediktinerklosters im oberschwäbischen Ottobeuren eröffnet. Von Kindesbeinen an ist ihnen das ja vertraut und so wagt man kurz darauf auch bei seinem Bruder Eugen in München anzufragen. Der ist begeistert und kommt zwei Jahre später mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, renommierten Solisten und Verdis Requiem. Während der Proben und Aufführungen wohnt er bei den Mönchen im Kloster, spielt Orgel und nimmt am Chorgebet teil. Und Eugen Jochum wird Otto Beuren mit fortan 14 großen Konzerten treu bleiben, mit Bachs H-Moll und Mozarts C-Moll-Messe oder Monteverdis Marienvesper, mit Händel, Haydn, Schubert, von einem und immer wieder Bruckner.
Es war ja immer schwierig akustisch und mein Vater hat immer gesagt, 7 Sekunden Nachhall ist Otto Beuren und das muss man wissen, das ist nicht einfach. Und es haben ja dann inklusive Lenny Bernstein, das hat eine solche Tradition erzeugt, Karajan, die haben ja dann alle in Otto Beuren dirigiert. Die Otto Beurer sagen, Jochum hat Otto Beuren groß gemacht.
Karajan wird Bruckner dirigieren. Benjamin Britten leitet sein eigenes War Requiem. Von Haydn dirigiert Raphael Kubelik die Sizilienmesse, Leonard Bernstein die Schöpfung. Jochums große musikalische Liebe ist und bleibt aber das Werk Anton Bruckners. Er lehnt die Bearbeitungen der Bruckner'schen Werke von dessen Schülern und Freunden ab, die ihn dadurch den Richard Wagner nahestehenden Zeitgenossen näher bringen wollen. Jochum wird die Originalfassungen in der Notenedition von Leopold Novak wählen, mit ihrer größeren Einfachheit und Klarheit, aber auch Monumentalität.
Man hat ihm den Sarg aufgemacht, ganz früh. Da muss er erschüttert gewesen sein, weil der Bruckner noch ganz genau so aussah. Mein Vater hat, glaube ich, eine wirklich innere Affinität zu Bruckner gehabt, die erstens wahrscheinlich aus dem Glauben kam, zweitens aus der Gegend kam und drittens von der Orgel kam.
Es darf nicht klingen wie die Feuerwehr. Ihr seid vier, die die Stelle blasen. Ich darf nicht merken, wo sie atmen. Da, ihr spielt alle da, 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 nee. Da könnte meinetwegen ein bisschen Zäsur machen. Jetzt ganz genug. Meine Herren, Bässe, Schelli. Lange Note. Esse tenuto, Herrgott!
Eugen Jochum in der Probe mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und mit Bruckners dritter Sinfonie. Jochum erscheint als eine Art Vaterfigur, uneitel, unprätentiös, offen, aber zuweilen schon ein wenig übergenau und oberlehrerhaft, wenn er mit seinem Ensemble wie mit einer Schulklasse umgeht und »Ihr Kindsköpf« ruft. Der schwäbische Ton mildert oft die Unerbittlichkeit der Temperamentsausbrüche, die, wir hörten es, selbst beim streng gläubigen Jochum zu einem kräftigen Fluch führen können. Und ungeliebt ist, wenn er gegen Probenende sagt, meine Herren, noch ein paar Kleinigkeiten, und dann pedantisch noch einmal den ganzen Satz durchgeht.
Ich habe nur immer gefunden, dass mein Vater wirklich so probiert, bis er es hat. Und eben, wenn es schwer ist, das zu haben, dann redet er drüber. Dass der genau war, das ist gar keine Frage. Gut, er hat die Zeit ausgenutzt und er hat es ernst genommen, was da steht. Was ich in Proben erlebt habe, war, naja, vielleicht bin ich auch pedantisch, das Wichtigste ist, was der Komponist schreibt. So bin ich auch erzogen. Er hat mich natürlich verglichen mit den großen Leuten, mit denen er arbeitet. Der Edwin macht das so, der Backhaus macht das so. Und meine Vorstellungen waren aber geprägt von dem, was ich hörte und was ich fühlte und was ich noch nicht konnte. Ich habe ja nicht so viel gespielt mit ihm, wie er eigentlich wollte. Es hat dann richtig geklappt, erst als ich das Jahr in Amerika war, als ich zu Serkin bin.
Das war der dritte Satz von Mozarts Es-Dur Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 449, gespielt von Veronika Jochum von Moltke als Solistin. 1969 wurde sie begleitet von den Bamberger Symphonikern unter der Leitung ihres Vaters Eugen Jochum. Dieser spielt Ende der 50er Jahre außer der 0. und der Studiensinfonie alle Bruckner-Sinfonien ein. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und den Berliner Philharmonikern, sowie 20 Jahre später als Joint Venture von EMI und dem DDR-VEB Deutsche Schallplatten mit der Dresdner Staatskapelle. Auf 670 Aufführungen allein der Sinfonien wird er es in seinem Leben bringen. Hinzu kommen auch Bruckners Messen und Motetten. Kein Wunder, dass Eugen Jochum ab 1949 Präsident der deutschen Sektion der Internationalen Bruckner Gesellschaft ist.
Die Fähigkeit, langgestreckte und divergierende Formbögen zusammenzufassen. Ein großer Atem für seine weit ausschwingenden kantablen Themen und eine episch-kontemplative Grundhaltung, fern von aller nervösen, dramatisierenden Unruhe, scheinen mir Voraussetzung für eine gültige Interpretation dieses Meisters zu sein. Seine Dynamik bleibt trotz aller Differenziertheit die Terrassendynamik der Barockorgel. Seine Klangvorstellung ist die des ungemischten Nebeneinanders der Orgelmanuale, die nur zu gelegentlichen Steigerungen und Höhepunkten zusammengekoppelt werden.
Das war der Beginn des Adagios aus Anton Bruckners 7. Sinfonie mit der Dresdner Staatskapelle unter Eugen Jochum. 1954, als Wilhelm Furtwängler stirbt, geht Jochum davon aus, in Berlin dessen Nachfolger zu werden. Er soll schon einen Makler mit der Wohnungssuche beauftragt haben. Doch als Karajan schließlich dieses Amt übernimmt, bleibt er dann doch noch 5 Jahre beim Rundfunk. Allerdings bittet er im November 1959 nach einem Festakt zum 10-jährigen Bestehen um seine Entlassung. Dafür gibt es wohl mehrere Gründe. Erstens gibt es Zwist darüber, dass der neue Intendant und der Musikchef des Bayerischen Rundfunks Jochums Konzeption für die Tätigkeit des Symphonieorchesters nicht teilen. Jochum hadert aber auch mit der Münchner Presse wegen des geringen Verständnisses für sein dortiges Wirken.
Matthäus Passion war für meinen Vater ein Herzstück der Saison. Und das hat er ja in Hamburg immer im Großen Michael, in der Großen Michaeliskirche dirigiert, solange es die noch gab. Die ging ja dann kaputt. Und dann hat er das eben nach München gebracht. Und dann kam diese Geschichte hier von der Presse. Der katholische Jochum, Bruckner ist toll, aber Bach ist eben nicht authentisch. Dafür haben wir Karl Richter. Und das hat ihn wahnsinnig geärgert. Wie weit die sich überhaupt getroffen haben, weiß ich nicht. Richter war ein toller Musiker, ist gar keine Frage. Aber mein Vater hat es dann hier nie wieder dirigiert, aber in Amsterdam. Und da sind die Leute wirklich aus der ganzen Welt hingekommen.
So nimmt Eugen Jochum seinen Abschied vom Rundfunk, wird allerdings als Gast noch oft zurückkommen. Seine Nachfolger als Orchesterleiter werden Raphael Kubeli, Colin Davis, Lorraine Marcel und heute Maris Jansons. Das Gerücht, Jochum habe sich nach Eduard van Beinums plötzlichem Tod zum Amsterdamer Konzertgebauorchester locken lassen, ist so sicher nicht richtig. Er hat ja schon seit den 40er Jahren Kontakt mit dem Ensemble und ist dort jetzt lediglich für kurze Zeit Co-Dirigent, um den etwas über 30-jährigen Bernhard Haitink in den Sattel zu heben. Und das ist eine wunderbare Verbindung. Die beiden ergänzen einander ideal. 1961 unternehmen sie zusammen eine 2-monatige, viel umjubelte Konzertreise kreuz und quer durch die USA, von Philadelphia bis Chicago, San Francisco bis New York. Dort löst Jochum zu seinem eigenen Erstaunen mit Bruckners Vierter einen enormen Jubel aus. Anders verhält es sich mit dem London Symphony Orchestra, wo seit 1968 André Previn Chefdirigent ist. Doch nach einiger Zeit stört sich das Orchestermanagement an dessen Repertoire mit viel Rachmaninow, Schostakowitsch oder Prokofjew. Es ruft nach mehr Klassikern und will ihn schließlich 1975 entlassen. Als Previn erfährt, dass das ohne Wissen des Orchesters geschehen soll, dass dieses aber die eigentliche Entscheidungskompetenz hat, zettelt er eine Art Gegenrevolution an. Sie endet damit, dass der Manager fliegt und Eugen Jochum als Ehrendirigent zusätzlich für Deutsches von Beethoven bis Bruckner kommt. Aus den 70er Jahren stammt auch ein Beethoven-Zyklus mit dem London Symphony Orchestra. Sie hörten das Allegro Scherzando aus der 8. Sinfonie unter der Leitung von Eugen Jochum. Obwohl sich in Jochums Repertoire eine große Zahl von Bühnenwerken findet, wird er meist weniger mit der Oper verbunden, wenngleich sie ihm viel bedeutet und er auch immer wieder viel beachtete Aufführungen leitet. Von seinem Boris Godunow in Hamburg war schon die Rede. An der Deutschen Oper Berlin dirigierte er zwischen 1962 und 1976 7 Premieren, sodass man ihn in der Presse zuweilen fälschlich für deren Generalmusikdirektor hält. 1953 leitet Eugen Jochum in Bayreuth den einst ja für ihn schicksalhaften Tristan, dann Lohengrin und Tannhäuser und von 1971 bis 1973 den Parsifal. Er dirigiert aber auch an der Bayerischen und Wiener Staatsoper. Die meisten seiner Opern-Einspielungen für die Schallplatte entstehen zwischen 1950 und 1960. Im Dezember 1959 entsteht eine Gesamtaufnahme von Webers Freischütz, die für viele zu den Referenzaufnahmen zählt. Hören wir daraus die Wolfsschluchtszene. Die Wolfsschluchtszene aus Karl Maria von Webers Freischütz mit ihrer dramatischen Hochspannung war das. Am Pult stand Eugen Jochum. Seit 1947 ist Jochum auch den Bamberger Symphonikern verbunden, die mit ehemaligen Mitgliedern des Deutschen Philharmonischen Orchesters Prag gegründet worden waren. Als deren Chef Josef Keilbert 1968 ganz plötzlich verstirbt, ist es für Jochum Ehrensache, bis zur Regelung der durch den Tod frei gewordenen Position die künstlerische Betreuung zu übernehmen. Das ist leicht gesagt. Zwar wird 1973 István Kertész zum neuen Chefdirigenten ernannt, kommt aber wenige Monate vor Amtsantritt bei einem Badeunfall ums Leben. Und so wird es bis 1979 dauern, bis James Lochran neuer Chef wird. Vorher spielt man mit Jochum auf einer USA-Tournee in 19 Konzerten vor mehr als 40.000 Zuhörern und er wird zum ersten Ehrendirigenten des Orchesters. Till Eulenspiegels lustige Streiche von Richard Strauss, 1984 von Jochum mit den Bamberger Symphonikern eingespielt. Im Alter und unabhängig von allen Chefverpflichtungen kommt Eugen Jochum immer wieder zu den Ensembles zurück, mit denen er lange verbunden war, eben zu den Bambergern, zum Philharmonischen Staatsorchester in Hamburg und zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er feiert aber auch noch Triumphe bei den New Yorker Philharmonikern mit Mozart, Brahms und Hindemith, beim Orchestre de Paris mit Haydn oder im Alter von 84 Jahren mit Wagner und Bruckner auf einer Japan-Tournee mit dem Konzertgebauorchester. Jochums letztes Konzert ist im Januar 1987 mit den Münchner Philharmonikern und Schuberts große C-Dur-Sinfonie. Er hätte noch Verpflichtungen in Wien, die aber nicht zustande kommen, weil er zu Untersuchungen in eine Klinik muss. Noch einmal Tochter Veronika.
Er hat ja lauter vergrößerte Partituren. Die gingen dann nicht mehr in den Koffer. Die Augen, das war ein großes Problem, aber das wurde dann mit diesen Dingern besser. Es ging ihm dann dazwischen nicht so gut. Aber er hat sich vorbereitet auf den 85. Das war Fasching. Die haben hier furchtbar gealbert. Er hat auch ein bisschen Fieber, aber war nicht schlimm. Aber er hat jedenfalls gesagt, ach, ich glaube, dirigieren will ich jetzt nicht mehr. Und Anni, da machen wir uns noch ein ganz schönes Leben. Und dann sollte er morgen in die Klinik zu dieser Untersuchung und hat sich wecken lassen und hat gesagt, ach Kinderchen, lass mich noch ein halbes Stündchen schlafen. Und dann möchte ich Spaghetti al Burro essen. Und dann hat die Köchin das gemacht und dann hat sie ihm die gebracht, ja, und da war er tot. Augen zu, ganz friedlich. Lass mich noch ein bisschen schlafen.
Am 26. März 1987 stirbt Eugen Jochum in München im Alter von 84 Jahren. Unsere Sendung zur Person klang aus mit dem Finale der 4. Sinfonie von Johannes Brahms, gespielt vom London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Eugen Jochum. Diesem Dirigenten war die heutige Folge unserer Reihe zur Person gewidmet. Am Mikrofon verabschiedet sich Herbert Hafner.